ARD. Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Donnerstag, der 13. April. Mein Name ist Anna Engelke und wir zeichnen den Podcast heute um 12 Uhr im WDR-Studio in Dortmund auf. Uns beschäftigt heute die mutmaßliche Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen, die auf einem Video im Netz zu sehen ist. Wir gucken auf das Datenleck der US-Regierung und auch auf mögliche Auswirkungen auf die Kämpfe in der Ukraine. Und natürlich schauen wir auf die Lage in dem angegriffenen Land. All das bespreche ich gleich mit dem Militärexperten Oberst Markus Reisner. Wir haben ihn schon häufiger hier in unserem Podcast gehört. Oberst Markus Reisner ist vom Generalstab des österreichischen Bundesheeres und er ist Kommandant der Garde in Wien. Gucken wir aber erst kurz in die USA, nicht wegen des Datenlecks im Pentagon, sondern wegen der Frühjahrstagung vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank in Washington DC. Dort war per Video zugeschaltet der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und er bat sein Publikum zunächst um eine Schweigeminute.
Ukraine is currently living through a storm of emotions.
Im Anschluss an diese Schweigeminute sagte er, die Ukraine durchlebt gerade einen Sturm der Gefühle. Und damit meinte er das im Internet verbreitete Video. Darin ist zu sehen, wie mutmaßlich ein ukrainischer Kriegsgefangener von russisch sprechenden Soldaten enthauptet wird. Zelensky sagte, die russische Armee versuche, die Gräueltaten zur Routine werden zu lassen. Und dann wörtlich, die lange Geschichte der Straflosigkeit muss endlich aufhören, so der ukrainische Präsident.
The long story of Russian impunity must finally stop.
Das Video hat weit über die Ukraine hinaus für Entsetzen gesorgt. Die russische Regierung zweifelt die Echtheit des Videos an. Von unabhängiger Seite konnte die Echtheit noch nicht geklärt werden. Es gibt Vermutungen, dass wegen der grünen Blätter an den Sträuchern, die in der Aufnahme zu sehen sind, dieses Video aus dem vergangenen Sommer oder Herbst zu stammen scheint. Jedenfalls nicht aus den vergangenen Monaten. Ein ehemaliger Kämpfer der Söldnergruppe Wagner hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und gibt an, er habe in diesem Video einen früheren Kameraden als Täter erkannt. Und auch darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Militärexperten Oberst Markus Reisner. Herr Reisner, wir erreichen Sie in Wien. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben.
Herzlichen Dank für die Einladung und danke für die Zeit und das Vertrauen.
Wie sehr erschreckt Sie ein solches Ausmaß an Brutalität, wie das in dem Video mit der mutmaßlichen Enthauptung zu sehen ist?
Ja, ein derartiges Video ist natürlich fürchterlich, weil es zeigt, dass trotz all der Maßnahmen, die man auch versucht hat, in der Kriegsführung einzuführen, Stichwort humanitäres Völkerrecht, es offensichtlich immer wieder der Fall ist, dass also derartige Situationen völlig entgleiten und also eine Brutalität zur Anwendung kommt, die einen nur erschaudern und erschrecken lässt.
Ist denn das Video, die Echtheit vorausgesetzt, ist das Video ein Beispiel für die entgrenzte Gewalt, die man bekommt, wenn man Krieg führt?
Ja, wir sehen auch in diesem Krieg in der Ukraine leider, dass wir eine fortschreitende Dehumanisierung haben. Man muss sich nur kurz ansehen, wie sich die Konfliktparteien gegenseitig bezeichnen. So ist es so, dass die Russen von den Ukrainern nur als die Faschisten oder Schweine reden, während die Ukrainer quasi zu den Russen Orks sagen, in Anlehnung quasi an Herr der Ringe. Und das zeigt, also, dass man versucht, dem Gegner also jede Menschlichkeit zu nehmen, denn es ist viel einfacher, einen Faschisten zu töten oder einen Ork. Und das ist natürlich das Schlimme. Und dieses Video ist jetzt wieder ein Beispiel für viele Videos, die leider in den letzten Monaten aufgetaucht sind, von Gräueltaten, auch von beiden Seiten, die wir hier also immer wieder sehen.
Und wie demoralisierend ist ein solches Video für ukrainische Soldaten? Weil das ist ja bestimmt auch ein Gedanke dahinter, dieses Video zu veröffentlichen, zu teilen, um auch Angst zu machen.
Genau, da liegen Sie völlig richtig. Wir kennen dieses Phänomen eigentlich schon aus dem Jahr 2014. Damals war es das erste Mal der Fall, dass erkennen musste, dass also quasi Kastrationen offensichtlich durchgeführt werden bei Kriegsgefangenen. Und da war natürlich der Hintergrund, dass die eine Seite versucht hat, der anderen Seite natürlich Angst zu machen und dafür zu sorgen, dass die jungen Soldaten nicht an die Front gehen, in Anbetracht dieses möglichen Verhaltens quasi des Gegners und der Verstümmelung.
Ist das auch abschreckend für russische Soldaten?
Nun, wie wir aus der Vergangenheit wissen, ist es so, dass quasi, wenn Soldaten über längere Zeit an der Front sehr extremen Situationen ausgesetzt sind, sie in einer gewissen Maße auch tatsächlich abstumpfen. Wenn also eine absolute Verrohung passiert und wenn auch die Kommandanten, die hier gefordert sind, diese Verrohung zulassen oder sogar fördern, wie es also einige Indizien dafür gibt, dass das auf der russischen Seite auch passiert, dann kann es natürlich dazu führen, dass also hier völlig enthemmt Kriegsverbrechen begangen werden, die natürlich ein klarer Bruch des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts darstellen.
Kriegsverbrechen im Rahmen des Krieges gegen die Ukraine und damit zu einem anderen Thema. Am vergangenen Donnerstag, heute vor einer Woche, hat der US-amerikanische Außenminister Lloyd Austin davon erfahren, dass es ein Datenleck bei Geheimdienstdokumenten zum Ukraine-Krieg gibt. Und kurz darauf wusste es dann auch die ganze Welt. Einige der Dokumente zeigen, dass die USA pessimistisch auf die Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee gucken. Wie schädlich ist dieses Datenleck?
Ja, das Datenleck ist tatsächlich verheerend. Bis vor kurzem war es noch so, dass man annehmen konnte, dass möglicherweise eine Geheimdienstoperation auch der Russen dahinter steckt, wo man also quasi Dokumente erbeutet hat, diese gefälscht hat und dann der Öffentlichkeit gezeigt hat. Jetzt mit den letzten Entwicklungen der 48 Stunden, wo man also in einem Artikel auch der Washington Post lesen kann, dass offensichtlich ein Mitarbeiter, der auf einer Militärbasis arbeitet, diese Dokumente abfotografiert hat und quasi in einer kleinen Gruppe geteilt hat, wird immer mehr klar, dass diese Dokumente zu einem hohen Maß auch Originale sind, unabhängig von der Verfälschung, zum Beispiel bei der Angabe der Verluste auf russischer und ukrainischer Seite. Und das bedeutet natürlich, dass also hier Russland in der Lage ist, ganz klare Rückschlüsse zu ziehen auf einerseits das Wissen, dass die Amerikaner über die Taktiken, Operationsführung und Strategien der Russen haben und darauf reagieren können. Und das ist natürlich verheerend. Und das Zweite ist, wir sehen dadurch auch den Zustand der ukrainischen Streitkräfte. Denken Sie daran, dass es also immer wieder auch schon besprochen worden ist, der Mangel an verfügbaren Fliegerabwehrsystemen und der Munition dazu. Und das kommt natürlich jetzt quasi aus diesen Dokumenten sehr gut heraus.
Andererseits, Herr Reißner, Sie und ich, wir haben über diese Probleme tatsächlich schon häufig gesprochen, fehlende Munition, Artillerie. An sich ist das ja schon bekannt.
Genau so ist es. Es ist, wenn man also sich mit dem Konflikt da schon länger befasst und also wirklich ins Detail geht und auch also wirklich viel Zeit damit verbringt, Videos zu analysieren, zu sehen, was ist also an den Fronten los, dann sind also das keine Überraschungen. Diese Dokumente zeigen, dass die Annahmen, die man getroffen hat, jetzt richtig sind. Und natürlich, jetzt, ich möchte nicht sagen, dass meine Stimme hier Relevanz hat, aber ich möchte darauf hinweisen, ich habe letztes Jahr im Sommer gesagt, es wäre also ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass die Ukraine entsprechende Fliegerabwehr zur Verfügung hat, um die Tiefe ihres Raumes zu schützen, aber auch die Bereitstellungsräume. Und hier erkennt man sehr gut, dass es so quasi hier zu wenig passiert ist im Wesentlichen und das macht es so schwer. Und es ist auch interessant zu sehen, dass die Russen jetzt schon seit einiger Zeit keinen massiven Luftangriff mehr durchgeführt haben, möglicherweise, weil sie gerade dabei sind, ihre Taktiken zu ändern.
Und Sie wissen, also für uns hat Ihre Stimme Relevanz. Deswegen schalten wir ja immer zu Ihnen nach Wien, weil uns Ihre Einschätzungen interessieren. Also nur das von der Seite einmal noch hinzugefügt. Die Ukraine hat jetzt ja sehr deutlich zurückgewiesen, dass diese Veröffentlichung Einfluss auf die Planungen der Frühjahrsoffensive haben könnten. Und dann heißt es als Argumentation, weil nur ein sehr kleiner eingeweihter Kreis in der Ukraine die genauen Details kenne über diese Offensive. Wie glaubwürdig ist das, dass der engste militärische Partner der Ukraine, die USA, nicht über dieses Detailwissen verfügen, was jetzt möglicherweise durch das Datenleck bekannt geworden ist?
Ja, auch hier ist interessant, wenn man betrachtet, auch die Berichterstattung, vor allem in den US-Medien über die letzten Monate, dass es also hier offensichtlich eine Ablage gab zwischen dem, was die USA von der Ukraine wusste und zwischen dem, was die Ukraine dann tatsächlich getan hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Da gab es einen Fall, wo es zu einem Truppenbesuch kam von einem hohen russischen Offizier, General Gerasimov, und die Amerikaner nicht wollten, dass die Ukraine diesen Besuch quasi verwenden, um also diesen General möglicherweise auch zu töten. Die Ukraine haben es also dann trotzdem gemacht. Es hat aber nicht funktioniert im Wesentlichen. Ja. Da gibt es also auch Videos von diesem Angriff und so weiter. Was wir natürlich sehen, ist, dass also hier die Ukraine auch ganz berechtigt offensichtlich darauf hingewiesen hat, dass sie ihre Pläne nicht teilen möchte, weil eben genau so ein Leak dazu führen kann, dass diese Pläne verraten werden. Wenn wir uns jetzt die Unterlagen im Detail anschauen und uns vor Augen führen, dass für eine militärische Operation vier Faktoren wichtig sind. Das ist der Faktor Kraft, Raum, Zeit und Information. So sehen wir zwar zum Beispiel zum Faktor Kraft Angaben über das Ausmaß der ausgebildeten ukrainischen Einheiten als Beispiel. Wir sehen auch Angaben über den Faktor Raum grundsätzlich und den Faktor Zeit, also zum Beispiel den Umstand, quasi immer noch in der Schlammperiode zu sein. Und wir sehen auch für den Faktor Information das genaue Lagebild der USA zum Position der russischen Streitkräfte. Aber, und das ist wichtig, bis jetzt gibt es noch keine klaren Informationen, wann genau denn die Operation beginnt, wo sie genau stattfindet und in welcher Phasenbildung sie tatsächlich stattfindet. Das heißt, wir haben also trotzdem immer noch die Situation, dass entlang dieser 1100 Kilometer langen Frontlinie nicht ganz klar ist, wo die Ukrainer, wenn sie angreifen, angreifen und in welcher Form.
Mit Blick auf die anstehende Frühjahrsoffensive haben wir auch noch eine Frage unseres Hörers Dirk Fastenrath. Und der nimmt nämlich genau Bezug auf die von Ihnen gerade schon erwähnte Schlammperiode. Er sagt, wie sind denn die Wetterbedingungen im Osten der Ukraine und was bedeutet das für die zeitliche Planung? Also kurz gesagt, er macht nichts weniger, als die 100.000-Dollar-Frage zu stellen. Wann ist Ihrer Ansicht nach mit der Frühjahrsoffensive zu rechnen?
Genau, das ist die Frage aller Fragen. Erinnert ein bisschen auch an den Zweiten Weltkrieg, wenn Sie sich denken oder kurz vor Augen führen, die Landung der Alliierten in der Normandie 1944. Da war es so, dass Deutschland, die deutschen Truppen versucht haben, den sogenannten Atlantikwall zu bauen und nicht wussten, wo die Alliierten kommen. Man dachte quasi an der schmalsten Stelle bei Pas-de-Calais. Tatsächlich war es dann in der Normandie der Fall. Also es erinnert sehr viel daran. Übrigens auch, dass der damalige Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower, einen Brief vorbereitet hat für den Fall, dass die Landung tatsächlich scheitert. Im konkreten Fall ist es so, dass in dieser Gegend schon seit Jahrhunderten immer wieder auch die Schlammperioden eine wichtige Rolle spielen. Die passiert einmal im Herbst vor dem Winter und einmal vor dem Frühjahr, die sogenannte Rasputiza. Und diese findet gerade statt. Jetzt im konkreten Fall ist es ganz besonders wichtig zu warten, bis der Boden trocken ist. Warum? Weil zum Beispiel die gelieferten westlichen Panzersysteme wesentlich schwerer sind als diese ehemals sowjetisch bzw. russisch verwendeten T-Modelle. Das heißt, so ein Leopard-Kampfpanzer hat 60 Tonnen plus. Der muss also wirklich auf trockenem Boden eingesetzt werden, damit er eben nicht verschlammt, weil da muss er geborgen werden und es gibt nicht so viele Bergemittel, um das durchzuführen. Darum ist der Zeitpunkt so wichtig. Das heißt, die Ukrainer müssen warten, bis der Boden es hergibt, dass diese schweren Fahrzeuge quasi auch getragen werden können.
Die Kampfpanzer, die der Westen geliefert hat, sind jetzt so seit Ende März in der Ukraine. Die ukrainischen Soldaten sind auch darauf in den vergangenen Monaten ausgebildet worden. Wie sollten die Ukrainer, wenn sie es dann können, von den Begebenheiten her und wenn der Schlamm fest geworden ist, wie sollten die Ukrainer diese Panzer, ne, darunter ja auch die 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A6 aus Deutschland, wie sollten sie die Ihrer Ansicht nach am besten einsetzen?
Sie müssen versuchen, sie im Verbund einzusetzen. Es gibt ja den Begriff, das österreichische Bundesheer bezeichnet das als den Kampf der verbundenen Waffen. Das heißt, ein Waffensystem kann seine Maximalwirkung nur im Verbund mit anderen Waffensystemen und deren Fähigkeiten einsetzen. Für den Kampfpanzer Leopard bedeutet das, dass er quasi beim Angriff unterstützt werden muss, zum Beispiel unmittelbar durch Pioniergerät, damit er einen Panzergraben überwinden kann, durch eine gelegte Panzerschnellbrücke zum Beispiel, aber auch durch Minenräumpanzer, die eine Minengasse räumen, durch die dann der Kampfpanzer Leopard vorstoßen kann. Er braucht aber auch eine Unterstützung durch Artilleriesysteme, die quasi den gegnerischen Stützpunkt bereits bekämpfen durch Artillerie, damit er quasi geschwächt ist, wenn dann der Kampfpanzer angreift. Er braucht mitfahrende Kampfschützenpanzer, die Infanterie mitführen und der Kampfpanzer schützt dann den Angriff dieser Infanteristen auf diesen gegnerischen Stützpunkt. Also man muss sich vorstellen, dass also hier viele, viele Teilsysteme zum Gesamten und zum Gelingen beitragen. Das System alleine, der Kampfpanzer alleine, wäre und könnte nicht erfolgreich sein.
Und wenn man auf die Zahl der gelieferten Kampfpanzer aus dem Westen schaut, ist es ja auch klar, Sie haben ja gerade die 1000 Kilometer lange Front im Osten der Ukraine angesprochen, dass wenn die auch nur an bestimmten Stellen eingesetzt werden könnten, oder?
Genau, hier gibt es aus militärischer Sicht den sogenannten Grundsatz der Schwergewichtsbildung. Das heißt, man muss versuchen, die Kräfte zusammenzuziehen und an einer günstigen Stelle einen Durchbruch zu erzielen. Das heißt, die Ukraine wird versuchen, am Beginn in der ersten Phase, vor allem durch viele Angriffe, die der Ablenkung dienen, das tatsächliche Schwergewicht zu verschleiern. Und wenn also dann die Russen gefordert sind, Reserven auf diese Angriffe quasi entsprechend zur Wirkung zu bringen, dann wird man versuchen, massiv an einer Stelle entsprechend den Angriff durchzuführen, in der Hoffnung, hier durchzubrechen. Und da ist natürlich wieder der Faktor Information sehr wichtig, weil durch Aufklärungsarbeit muss man erkennen, wo gibt es so eine günstige Stelle, wo sind zum Beispiel wenig Minenfelder oder wo sind kaum russische Abwehrstellungen, weil dort genau könnte dann dieser Angriff quasi durchschlagen.
Unser Hörer Ernst-Ulrich Baganski fragt, wo werden die vom Westen gelieferten schweren Panzer eingesetzt? Und so wie ich Ihre Antwort verstehe, kann man das jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich sollten wir das auch gar nicht wissen, wo die eingesetzt werden, oder?
Hier kann man zwei Antworten geben. Die eine Antwort ist eine strukturelle Antwort, denn diese Fahrzeuge sind quasi in Formationen gegliedert. Und hier geben ja auch unter anderem die geleakten Dokumente darüber Aufschluss, dass die Ukraine versucht, in sogenannten Brigaden, das sind also quasi Kräfte in der Stärke von oder Einheiten in der Stärke von bis zu 4.000, 5.000 Mann, diese Gliederungen so anzulegen, dass sie eben diese ganze Bandbreite von verschiedenen Waffensystemen und deren Fähigkeiten abbilden. Das heißt, in einer Brigade haben wir dann ein sogenanntes Panzerbataillon, so circa 30 Leopard zum Beispiel. Wir haben dann Kampfschützenpanzer, vielleicht zwei Bataillone zu Bradley in einer Bradley-Ausstattung oder auch dieser Marder. Wir haben also auch zum Beispiel eine Artillerie, ein Bataillon, das sind zum Beispiel dann Geschütze vom Typ AS-90 aus Großbritannien oder anderes. Und das heißt, in dieser Struktur versucht man dann in den Angriff überzugehen. Und mit dieser Struktur der Brigade wird dann ein günstiger Raum gefunden, wo dann dieser Angriff eng zusammengefasst passiert. Man weiß also Bescheid über die Strukturen, wie die Gliederung aussieht. Man weiß aber noch nicht Bescheid, wo genau der Angriffspunkt dann stattfindet, der den Beginn der Offensive dann auch darstellt.
Offenbar, zumindest wenn man dem britischen Geheimdienst glauben darf, dann haben die russischen Streitkräfte jetzt rund um Saporischschja starke Festungen und Verteidigungslinien aufgebaut, quasi so drei hintereinander liegende Verteidigungswälle, so beschreibt es zumindest der britische Geheimdienst, und das auf einer Länge von 120 Kilometern rund um das Territorium von Saporischschja. Was bedeutet das für die Offensive der ukrainischen Streitkräfte?
Nun, es bedeutet, dass die russische Seite erkannt hat, dass die Ukrainer in der Vorbereitung der Offensive entsprechend günstige Geländeabschnitte in Betracht ziehen. Und einer dieser Geländeabschnitte ist dieser Raum um quasi Melitopol im Reich Saporischschja. Es ist nicht nur Melitopol selbst, sondern auch der Raum ostwärts davon Richtung Berdiansk und auch Mariupol, denn dort ist es quasi so der Fall, dass es eine relativ schmale Landverbindung gibt zwischen der Front und dem Asowschen Meer. Und diese Unterbrechung dieser Landverbindung würde nicht nur die Unterbrechung einer wichtigen Eisenbahnlinie bedeuten, sondern würde auch das russische Kräftedispositiv in zwei Teile abschneiden. Und die Russen hätten das große Problem, die Kräfte in Saporischschja, Cherson und auf der Krim quasi entsprechend unterstützen zu können. Das Problem ist, je länger die Ukraine natürlich warten muss, um mit ihrer Offensive zu beginnen, mit der sie beginnen muss, um aus diesem Abnutzungskampf, also um dem Feuer der Artillerie entgehen zu können, desto mehr kann natürlich die russische Seite diese Verteidigungsanlagen ausbauen. Und das ist also im Prinzip ein System von unterschiedlichen Elementen. Also wir haben Hindernisse, zum Beispiel diese Drachenzähne oder Panzergräben. Wir haben aber auch Feuerstellungen, also für Panzer per Lenkwaffen als Beispiel. Oder wir haben Minenfelder als solches. Und das bedeutet natürlich, dass die Ukraine, wenn sie in den Angriff geht, genau dieselben Herausforderungen hat, die die Russen in den letzten Monaten hatten, wie wir sie jetzt in einem verheerenden Ausmaß gesehen haben, vor kurzem bei Ugledar, wo die russischen Verbände in den ukrainischen Minenfeldern dann liegen geblieben sind.
Und dann auch hier ist einfach Zeit wieder ein ganz wichtiger Faktor.
So ist es. Zeit hat hier also eine ganze Bandbreite von Rahmenbedingungen. Einerseits der Zeitpunkt, nämlich dann, wann also im Prinzip dann auch die Rasputiza vorbei ist und der Boden hart und mehr oder weniger trocken ist, das ist das eine. Und natürlich auch in der Entwicklung der Offensive, denn alles muss sehr, sehr schnell gehen. Es muss also passieren, dass diese Ablenkungsangriffe die Russen fordern, dann der Durchstoß kommt. Das muss also alles schnell passieren, um zu verhindern, dass die Russen neue Reserven bilden können, dass sie ihre Luftstreitkräfte einsetzen können und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich der Faktor Zeit ganz wichtig.
Neben den Waffensystemen ist natürlich das Thema fehlende Munition nach wie vor ein sehr drängendes. Ihren Informationen nach haben jetzt inzwischen westliche Staaten mehr geliefert?
Auch in diesen geleakten Dokumenten kommt heraus, dass ca. 1 Million Artilleriegranaten bereits geliefert worden sind. Es geht auch hervor, dass man aus Südkorea 500.000 Stück Artilleriegranaten vom Kaliber 155 mm tatsächlich an die Ukraine liefern will. Es geht aber auch heraus, dass es Engpässe gibt bei vor allem Spezialmunition. Also das sind diese Präzisionsmunitionssorten, wie zum Beispiel sie auch der HIMARS verschießt als solches. Wir haben die Entscheidung in Europa, bis Ende des Jahres 1 Million Granaten zu erzeugen. Aus der Industrie kommen kritische Stimmen, die sagen, Verträge sind noch nicht unterzeichnet, wir brauchen quasi hier Unterschriften, dann können wir tatsächlich beginnen. Also die Aufträge fehlen noch. Ja. Es ist auch hier wieder paradox, dass es einen Streit gibt hinter den Kulissen, welche Firma welchen Zuschlag bekommt und so weiter und so fort. Das verzögert natürlich alles und bringt die Situation zustande, dass die Ukraine immer noch in der Unterlegenheit, vor allem im artilleristischen Bereich, ausgesetzt ist, wo man ja weiß, dass der Faktor zum Teil 1:7, 1:6 vorhanden ist. Das heißt, die Russen verschießen wesentlich mehr als die Ukrainer. Es zeigt aber auch, warum die Ukraine unbedingt in die Offensive muss, damit sie aus diesen Stellungen herauskommt. So wie damals im Ersten Weltkrieg die Panzer auch dieses Manko versucht haben, zugunsten der Alliierten entsprechend entscheidend zu beeinflussen.
Sie sagen es, die Ukrainer müssen aus den Stellungen raus, aus dem Stellungskrieg, aus dem Abnutzungskrieg. Ein Ort, den wir uns jetzt schon seit Mitte August vergangenen Jahres immer wieder anschauen, ist Bachmut. Nun hat der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, am Mittwoch verkündet, 80% der ja inzwischen einem Trümmerfeld gleichenden Stadt eingenommen zu haben. Und Prigoschin hat ja schon vor einigen Wochen gesagt, seine Truppen hätten so gut wie ganz Bachmut eingenommen. Was ist jetzt Ihre Einschätzung, was den Zustand von Bachmut angeht, beziehungsweise wie sehr es jetzt auch schon diese Stadt von Wagner-Truppen eingenommen wurde?
Ja, dazu gehen wir ganz kurz in die Vergangenheit. Vor knapp 4 Wochen sah es so aus, als würde die Stadt wirklich in sehr kurzer Zeit fallen. Warum? Weil die Russen im Norden und im Süden der Stadt quasi massive Zangenangriffe durchgeführt haben. Dann kam es plötzlich zu einem Halt. Es hat eine Zeit gebraucht, bis auch die Experten verstanden haben, warum. Warum war das der Fall? Weil die Ukraine hat Kräfte zusammengezogen und das Problem der Russen war, wenn sie die Zangenangriffe weiter durchgeführt hätte, hätten sie sich sehr exponiert und wären dadurch empfindlich gewesen für Flankenangriffe der Ukrainer. Das heißt, man hat diese Kräfte halten lassen und hat da diese Taktik dahingehend verändert, dass man begonnen hat, in der Stadt selbst wieder massiv anzugreifen. Man hat also die Zangenbewegungen gestoppt, mit Kräften vor allem der Luftlandetruppen verstärkt, hat dann die Wagner-Kräfte in der Stadt zusammengezogen und hat hier versucht, frontal eine Entscheidung herbeizuführen. Und da ist es leider so, dass in den letzten 4 Wochen es tatsächlich gelungen ist, die Stadt zu knapp 80% in Besitz zu nehmen. Faktisch ist es eigentlich so, dass das Stadtzentrum, die Stadt ist grob durch eine Eisenbahnlinie geteilt, das Stadtzentrum der Eisenbahnlinie sich in russischem Besitz befinden und die Ukrainer im Westen noch ca. 20% halten. Das ist auch bestätigt im Prinzip aus ukrainischen Quellen und es ist bestätigt vor allem durch die Videos der Kämpfe, denn diese Videos zeigen ja, wo die Kämpfe stattfinden und damit kann man erkennen, wo es im Prinzip die Frontlinie verläuft.
Als Sie und ich vor 4 Wochen miteinander gesprochen haben, ging es auch um Bachmut und um die Frage, inwieweit diese Strategie und Taktik der ukrainischen Führung an Bachmut festzuhalten, auch aus psychologischen Gründen, natürlich aus militärischen, aber auch aus psychologischen Gründen, richtig ist. Wenn Sie jetzt die 4 Wochen zurückschauen und man weiß, wenn man zurückschaut, ist man immer klüger. Aber wie ist da Ihre Einschätzung, was diese Entscheidung der ukrainischen Führung angeht?
Nun, eine abschließende Bewertung wird den Historikern überlassen bleiben, die dann natürlich in der Zusammenschau erkennen können, ob zu diesem Zeitpunkt der Abnutzungseffekt auf der einen oder auf der anderen Seite bereits so massiv war, dass er dann einen Einfluss hatte. Sie wissen, beide Seiten argumentieren in diese Richtung. Die ukrainische Seite argumentiert, die Stadt ist deswegen zu halten, weil also hier massiv Russen abgenützt werden durch quasi Tod und Verwundung. Das Gleiche machen auch die Russen, die sagen, durch die Bindung der ukrainischen Kräfte zwingen wir sie immer wieder Reserven heranzuführen, die dann durch unsere Artillerie zerschlagen werden kann. Aus militärischer Sicht und auch im Vergleich zu der Operation zum Beispiel letztes Jahr im Sommer bei Lysychansk und Severodonetsk ist es so, dass immer das Ziel sein muss, eine bewegliche Verteidigung zu führen. Das heißt, man muss versuchen, die Kräfte so einzusetzen, dass sie eben nicht diesem verheerenden Artilleriefeuer ausgesetzt sind. Das hat übrigens auch seinen Ursprung im Ersten Weltkrieg, wo die deutsche Seite das versucht hat, quasi an der Westfront. Das heißt, es wäre sicher sinnvoller gewesen, die Kräfte herauszuziehen und auf günstigeren Geländeabschnitten eine Verteidigung wieder zu übernehmen oder quasi zu versuchen, quasi diesen massiven Artillerieeinsatz zu entgehen. Das Problem ist natürlich die Ablage zwischen militärischer Notwendigkeit und politischem Willen. Und Zelensky hat es sehr klar zum Ausdruck gebracht, nach den Erfolgen bei Kharkiv und Kherson, dass kein Meter ukrainischen Bodens mehr hergegeben werden soll. Und das spielt natürlich hier eine Rolle, denn man versucht, die Stadt um alle Mittel zu halten, vor allem als Symbol. Und die Stadt ist so aufgeladen in der Symbolik mittlerweile, dass wenn die Russen die Stadt einnehmen, es völlig egal ist, ob sie zerstört ist und sie auch viele Verluste erlitten haben, sondern es geht einfach darum zu zeigen, wir haben wieder eine Stadt in Besitz genommen, wir werden diesen Krieg für uns gewinnen.
Mit Blick auf den Krieg und mit Blick auf die Kämpfe haben uns in den vergangenen Tagen auch einige Mails von Hörern erreicht, die mit großem Interesse die Einschätzungen des Militärexperten und Militärökonoms Markus Kolb verfolgen. Unser Hörer Jirko Böttcher schreibt zum Beispiel, Markus Kolb legt in einem Interview mit dem ZDF nahe, dass der Krieg dieses Jahr im Oktober mit einer Niederlage für Russland endet. Zugrunde legt Kolb vor allem die hohen Verluste und die Abnutzung für das russische Militär. Halten Sie das für realistisch? Fragt unser Hörer Jirko Böttcher. Und Sie, Herr Reisner, haben ja die Lage für die ukrainischen Streitkräfte in der Vergangenheit nicht ganz so optimistisch gesehen. Zuletzt und bei unserem Gespräch vor 4 Wochen. Wie hat sich Ihre Einschätzung seitdem verändert oder hat sie sich gar nicht verändert?
Dazu muss man verstehen, es gibt quasi aus militärischer Sicht das sogenannte Center of Gravity. Das Center of Gravity bezeichnet quasi jenen Bereich, der von beiden Seiten unbedingt quasi erhalten werden muss, um diesen Krieg weiterführen zu können. Was auf der ukrainischen Seite am Beginn des Krieges für einige Monate nicht klar war, war, wird der Westen die Ukraine unterstützen? Und viele Experten haben also ganz klar zum Ausdruck gebracht, entweder der Westen beginnt hier die Ukraine massiv zu unterstützen, auch im militärischen Bereich, oder die Ukraine kann diesen Krieg nicht führen. Es war dann tatsächlich so, dass durch die Unterstützung die Ukraine sich dahingehend erholen konnte und konsolidieren, dass sie wieder selbst in die Offensive gehen konnte. Das haben wir dann gesehen bei Kharkiv und Kherson. Aber es ändert nichts daran, dass nur unter Aufrechterhaltung dieser Unterstützung die Ukraine diesen Krieg weiterführen kann. Und wie auch jetzt die Dokumente zeigen, die geleakt sind, ist die Situation eine sehr ernste. Das heißt, hier muss weiter einiges passieren, damit die Ukraine weiter diesen Verteidigungskampf, und es ist ja ein Verteidigungskampf, führen kann. Auf der russischen Seite haben wir seit Beginn des Krieges nach dem überraschenden Abwehrerfolg der Ukraine bei Kiew immer wieder gehört, dass sie quasi kurz vor dem Zusammenbrechen stehen. Ja, ich denke da vor allem an die britischen Nachrichtendienste Informationen, die natürlich Teil einer Informationskampagne sind, die uns eigentlich Woche für Woche suggerieren, dass also die Russen jetzt bald zusammenbrechen werden. Trotzdem tun sie es nicht. Warum? Das Center of Gravity der russischen Seite ist der Wille der Bevölkerung, quasi das Regime weiter zu unterstützen. Und solange dieser Wille da ist, denn dieser Wille drückt sich in letzter Konsequenz darin aus, dass man bereit ist, Soldaten für die Kämpfe an der Front zur Verfügung zu stellen. Solange dieser Wille da ist, wird Russland nicht in die Knie gehen. Und wir haben jetzt mittlerweile das 11. Sanktionspaket. Das heißt, auch die wirtschaftlichen Maßnahmen schaden zwar Russland, aber nicht so sehr, als dass man das tatsächlich an den Fronten schon bemerkt. Ich denke, wir müssen auch also hier noch abwarten, ob der Leidensdruck, der also quasi hier auf der russischen Seite passiert, noch größer wird, ob dieser Leidensdruck dann ausreicht. Denken Sie daran, das russische Volk, man sagt ihm immer nach, sehr leidensfähig zu sein, ob das dann ausreicht, um diese Voraussage von dem genannten Experten tatsächlich im Oktober eintreffen zu lassen, oder ob wir uns vielleicht auch hier wieder täuschen und die Russen weiter Krieg führen, auf jeden Fall länger, als es die Ukrainer durchhalten und dann beide Seiten gezwungen sind, schlussendlich doch in Friedensverhandlungen oder in einen Art Zustand wie Nord- und Südkorea überzugehen. Ja.
In diesem Zusammenhang mit Blick auf, wie lange halten die Truppen durch, hat unser Hörer Erhard Höhn in einer Mail geschrieben, dass er sich Sorgen macht, dass auf lange Sicht die Ukrainer nicht mehr genug Soldaten haben. Und dann schreibt er, teilen Sie diese Sorge und glauben Sie, dass der Westen dann auch mit Soldaten aushelfen würde? Das ist also die Frage, inwieweit Soldaten aus westlichen Staaten, das würde auch bedeuten aus NATO-Staaten, in der Ukraine mitkämpfen würden.
Nun, bei der Verfügbarkeit von Soldaten sind es auch eine Reihe von Faktoren ausschlaggebend. Es drängen sich natürlich hier zwei sofort auf. Das eine ist die Quantität, also die Anzahl der verfügbaren Soldaten, und das andere ist die Qualität, also im Prinzip der Kampfwert auch dieser Soldaten. Wir haben also hier unterschiedliche Herausforderungen auf beiden Seiten. Wir haben auf der einen Seite Russland, 145 Millionen Menschen, offensichtlich nicht bereit, quasi zu revolutionieren und also quasi immer noch bereit, Soldaten zu schicken. Und da ist natürlich das Humanpotenzial, wenn ich das so trocken ausdrücken darf, wesentlich größer als auf der ukrainischen Seite, mit circa 35 Millionen Menschen, wenn man die Geflüchteten wegrechnet, die also quasi hier bereits sich in der 10. Mobilisierungswelle als solches befinden. Jetzt wird oft der Faktor der Qualität dann ins Spiel gebracht, wo man sagt, naja, die Ukrainer kämpfen aber für die Befreiung ihres Landes. Die Moral ist wesentlich höher als quasi die der Russen, die zwar viele sind, aber eigentlich gar nicht wissen, warum sie kämpfen. Ja, das stimmt natürlich, aber die Frage ist natürlich, ein Abnutzungskrieg bedeutet quasi hier extremen Herausforderungen ausgesetzt zu sein, vor allem auch als Soldat an der Front. Und wenn sie quasi im stundenlangen Artilleriefeuer über Wochen und Monate sich befinden, dann ist es auch so, dass die Moral irgendwann zusammenbricht. Und wenn sie dann nicht ausgetauscht werden, dass sie sich wiederholen können, dann hat es natürlich auch einen physischen Effekt auf sie. Ja. Das heißt, die Sorge ist natürlich berechtigt, dass den Ukrainern hier die Soldaten ausgehen, wenn die Russen nicht zusammenbrechen, was ja alle quasi erhoffen oder wie auch jetzt der Experte, der von Ihnen genannt worden ist, voraussagt für den Oktober. Ob es dann der Fall ist, dass westliche Staaten tatsächlich in diesen Konflikt eingreifen, das halte ich aus jetziger Sicht für unwahrscheinlich, denn die Ukraine ist nicht Teil der NATO. Es gibt also hier keine Verpflichtung der NATO, hier quasi einzugreifen. Es ist auch so, dass NATO-Staaten, sogar die USA, das also immer ausschließen. Man sieht auch an der Strategie der USA, dass sie versuchen, den Krieg dahingehend zu führen, dass den Russen immer wieder vor Augen geführt wird, dass es keinen Sinn macht. Aber es ist also ganz klar das Interesse keiner Eskalation. Das wird auch immer wieder gesagt. NATO-Generalsekretär hat es gesagt, der US-Verteidigungsminister hat es gesagt, Vertreter verschiedener Staaten sagen es. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das dann für die Ukraine? Es bedeutet, dass im Prinzip die Ukraine dann gezwungen ist, wenn sie es also nicht länger durchhält als die russische Seite, in Verhandlungen einzutreten.
Aber bislang NATO-Soldaten zu schicken, war ja ganz klar. Und ich glaube, es auch nach wie vor die rote Linie, da teilen Sie ja diese Einschätzung.
Ja, es ist so, dass auch diese geleakten Dokumente zeigen, dass Spezialkräfte sich offensichtlich in der Ukraine befinden. Wobei, Achtung, das ist jetzt keine herausragende Situation, sondern man darf nicht vergessen, Staatsbesuche müssen gesichert werden, Botschaften müssen gesichert werden. Da passiert also sehr viel auch in diesem Bereich. Das soll also nicht den falschen Eindruck ergeben, dass es quasi hier schon die Präsenz mit sich bringt, eine Kriegsbeteiligung als solches. Auch hier ist das Völkerrecht sehr, sehr eindeutig. Wir reden also hier dann im Falle des Falles von großen Verbänden mit NATO-Soldaten, die hier wirklich unmittelbar in die Gefechte eingreifen und so weiter und so fort. Auch das ist nicht abzusehen. Ja. Das wäre nur der Fall, wenn es tatsächlich zu einem unmittelbaren Angriff auf die NATO oder anderes kommt. Aber wie gesagt, das ist also hier nicht vorliegend im Wesentlichen. Ja. Man soll sich also jetzt nicht auch durch die Zahlen aus diesen Dokumenten täuschen lassen als solches. Ja. Man erkennt schon, dass also hier sehr, sehr klar und vorausschauend gehandelt wird, eben um diese Eskalation zu vermeiden. Denn eines ist klar, einen dritten Weltkrieg, ja, den wir jahrzehntelang vermieden haben, den will natürlich niemand und kann niemand wollen, denn das wäre verheerend.
Eine letzte Frage zu den Dokumenten aus dem Datenleck und auch für unser Gespräch. Die Washington Post hat sich da die ganzen Dokumente auch genau angeguckt und berichtet jetzt, dass es eine Einschätzung des US-Geheimdienstes gebe, dass sich der Krieg in der Ukraine bis in das Jahr 2024 hinziehen könnte. Und zwar ohne, dass die eine oder andere Seite erfolgreich sei und auch ohne, dass es zu Verhandlungen komme. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Und dann gehen sie weiter ein, die Washington Post, auf die Einschätzung des US-Geheimdienstes, dass selbst wenn die Ukraine signifikante Geländegewinne machen würde und russischen Truppen schwere Verluste zufügen würde, die Analysten dennoch zu dem Schluss kommen, Verhandlungen, um den Konflikt zu beenden, sind unwahrscheinlich im Verlauf von 2023, also im Verlauf dieses Jahres, wenn man sich alle Szenarien anschaue. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich möchte vielleicht an dieser Stelle den US-Generalstabschef zitieren, General Mark Milley. Er ist ja nicht irgendwer, er ist der Generalstabschef der mächtigsten Streitkräfte der Welt, der USA. Und er sagt immer wieder und hat es auch vor kurzem jetzt wieder gesagt, sehr klar, er persönlich hält es für nicht unwahrscheinlich, aber wenig wahrscheinlich, dass die Ukraine bis Ende des Jahres tatsächlich alle diese besetzten Gebiete zurückerobern kann. Ja, und das ist eine sehr, sehr starke Aussage. Die hat er schon mehrmals getroffen. Er hat es damals nach der erfolgreichen Offensive bei Kherson getroffen, wo er gesagt hat, das wäre doch jetzt die Möglichkeit, Verhandlungen zu beginnen. Er hat es später noch einmal wiederholt und wie gesagt vor kurzem in einem Interview auch wieder ausgesagt. Und diese geleakten Dokumente spiegeln genau diese Bewertung wider. Ja, sie sind jetzt in der Öffentlichkeit sichtbar und das macht natürlich die Situation so prekär, denn das ist genau das, was vermutlich hinter verschlossenen Türen besprochen worden ist oder wo also zwischen Amerika und der Ukraine entsprechend versucht wird, einen Konsens zu finden. Ja. Aber man sieht natürlich, dass wenn die Russen nicht zusammenbrechen, wenn es keine Situation wie die Revolution im Oktober 1917 gibt, wenn es kein 1989 gibt, keine Wind of Change, dann werden die weitermachen. Und damit ist dieses Szenario, so wie es uns durch diese geleakten Dokumente bekannt geworden ist, ein durchaus realistisches.
Vielen Dank, Herr Reisner.
Ja, bitte, gerne. Ich sage wieder herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen. Leider immer noch ein trauriger Anlass, aber gerne, ja.
Das war Militärexperte Oberst Markus Reisner vom Generalstab des österreichischen Bundesheeres und Kommandant der Garde in Wien. Und das war's für Streitkräfte und Strategien für heute. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am nächsten Dienstag. Wir sprechen dann mit unserer Korrespondentin Christina Nagel aus dem ARD-Studio Moskau über die Lage in Russland. Und ich spreche mit meinem NDR-Kollegen Jörg Jakobson und wir gucken gemeinsam auf Air Defender 2023 oder 2023. Das ist die bislang größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO. Sie ist geplant für diesen Juni, auch über Deutschland, und Jörg Jakobson kennt die Details. Also, bis nächsten Dienstag. Wir freuen uns bis dahin wie immer über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte@ndr.de. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Anna Engelke. Und ich habe noch diesen Podcast-Tipp für euch und für Sie, und zwar den NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Und wer jetzt denkt, ach Gott, bitte nicht Literatur, das Feuilleton, wenn ich Zeitung lese, landet bei mir sowieso ungelesen im Papierkorb, dann antworte ich, das macht überhaupt nichts, denn bei Eat, Read, Sleep geht es ganz und gar geschwurbelfrei um Bücher. Es wird diskutiert, es wird auch gelacht und gegessen. Gerichte, die mit einem Buch oder mit einem Autor, einer Autorin in Verbindung stehen. Zum Beispiel den Lieblingskuchen der Familie Tolstoi, grüne Kekse aus dem Grinch oder Kürbispasteten aus dem Hogwarts Express. Eat, Read, Sleep ist für Rosamunde Pilcher-Fans genauso wie für Leute, die das Marcel Proust-Gesamtwerk gelesen haben. Es werden Krimis und Bestseller, Klassiker und Geheimtipps vorgestellt. Und dann gibt's auch noch überraschende Fun Facts rund um Bücher. Eat, Read, Sleep findet ihr, finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD